English Radio External Service.
2 Warszawa, 2 Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Guten Tag. Nach der nächtlichen Verletzung des polnischen Luftraums im Osten des Landes hatte die Regierung in Warschau ein Krisenverfahren aktiviert. Nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk handelte es sich dabei vermutlich um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. Mehr dazu gleich in den Nachrichten. Doch das ist nicht unser einziges Thema heute. Die Krise innerhalb der größten Oppositionspartei PiS dominiert derzeit die politische Debatte in Polen. Während die Regierungskoalition das Chaos beim politischen Gegner mit Genugtuung verfolgt, wächst zugleich die Sorge, welche Folgen ein möglicher Machtwechsel an der Parteispitze haben könnte. Und schließlich erinnern wir an den polnischen Franziskaner Maximilian Kolbe. Vor 85 Jahren meldete er sich im deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz freiwillig, um anstelle eines Mitgefangenen in den Tod zu gehen. Sein Leben und sein Vermächtnis stehen im Mittelpunkt unseres Beitrags. Ich hoffe, Sie bleiben dran. Zuerst die Nachrichten mit Joachim Czeczerski.
Und heute unter anderem mit diesen Themen. Russische Rakete verletzt polnischen Luftraum. Der Warschauer Aufstand jährt sich zum 82. Mal und Vorsicht vor einer weiteren Hitzewelle. Nach Angaben des polnischen Ministerpräsidenten hatte am Donnerstagmorgen wahrscheinlich ein russischer Marschflugkörper den polnischen Luftraum verletzt. Die Untersuchungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen, sagte Donald Tusk bei einer Sitzung des Krisenstabs in Lublin. Tusk lobte zudem das schnelle Eingreifen der zuständigen Einsatzkräfte. Nach Angaben der polnischen Streitkräfte wurde das Objekt um 3.40 Uhr im polnischen Luftraum erfasst. Zur Identifizierung stieg ein F-16-Kampfjet auf. 6 Minuten später verschwand das Flugobjekt jedoch von den Radarschirmen. Ein Militärhubschrauber lokalisierte später einen mutmaßlichen Einschlagsort nahe der Ortschaft Tarnava Kolonia in der Woiwodschaft Lublin. Die Behörden untersuchen derzeit die Herkunft des Flugobjekts. Nach Angaben des Innenministeriums besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. EU-Ratspräsident Antonio Costa hat den nächtlichen russischen Luftangriff auf die Ukraine und die Verletzung des polnischen Luftraums als Beleg dafür bezeichnet, dass Russland eine Gefahr für die Sicherheit Europas darstellt. Der nächtliche massive kombinierte Angriff Russlands auf die Ukraine, bei dem auch der polnische Luftraum verletzt wurde, zeigt erneut, dass Russlands Aggression nicht nur die Ukraine, sondern die Sicherheit ganz Europas bedroht, schrieb Costa am Freitag auf der Plattform X. Zugleich kündigte er an, die EU werde ihre Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung weiter ausbauen. Dies gelte insbesondere für die Fähigkeiten zur Abwehr von Raketenangriffen. Europa werde angesichts der russischen Aggression geeint bleiben, betonte Antonio Costa. Bei einem groß angelegten russischen Drohnenangriff auf die Ukraine sind in der Nacht zum Donnerstag mindestens 6 Menschen, darunter 2 Kinder, getötet worden. Weitere Dutzende Menschen wurden verletzt. Präsident Wolodymyr Zelensky erneuerte angesichts der Angriffe seinen Appell an die westlichen Verbündeten, die ukrainische Luftverteidigung rasch zu verstärken. Bereits am Mittwochabend hatte Zelensky vor einem bevorstehenden Großangriff gewarnt. Der Präsident rief die Bevölkerung dazu auf, Luftalarm ernst zu nehmen und Schutzräume aufzusuchen. Zugleich appellierte Zelensky erneut an die westlichen Partner, insbesondere an die USA, die Ukraine mit weiteren Flugabwehrraketen zu versorgen. Der Schutz des Lebens unserer Menschen hängt davon ab, ob unsere Partner bereit sind, uns Raketen für die Luftverteidigung zu liefern, erklärte der ukrainische Präsident. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. Die Krise innerhalb der größten Oppositionspartei PiS bestimmt derzeit die politische Debatte in Polen. Die Presseschau hat Kuba Kukler.
Die Zerwürfnisse innerhalb der Peace sorgen in der Regierungskoalition für Genugtuung und Spott. Hinter der Schadenfreude macht sich jedoch zunehmend politische Nervosität breit. Die entscheidende Frage lautet, welche Reaktion ist die angemessene, schreibt das Wochenmagazin Prost. Der Machtkampf innerhalb der PiS hat die übrige politische Agenda nahezu vollständig verdrängt. Im Regierungslager dürfte sich kaum jemand darüber beklagen. Für die Koalition kommt die Krise des größten politischen Gegners zur rechten Zeit. Die PiS schwächt sich selbst, während sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Konflikt im konservativen Lager richtet. Doch selbst dort, wo die Zufriedenheit überwiegt, wächst die Sorge, dass die gebotene Vorsicht verloren gehen könnte. In der Bürgerkoalition verfolgen viele Politiker das Chaos beim politischen Gegner mit sichtlichem Vergnügen. Hinter den Kulissen wird bereits darüber gescherzt, die PiS könne in der Sitzordnung des Sejm an Bedeutung verlieren, bis hin zu Witzen über einen möglichen Umzug und das Packen der Parteikartons. Solche Bemerkungen spiegeln nicht nur eine gelöste Atmosphäre wider, sondern auch die Überzeugung, dass die Krise der PiS weit mehr ist als ein mediales Strohfeuer, lesen wir. Hinter dem Humor steckt allerdings eine nüchterne politische Kalkulation. Für die K.O. ist jeder weitere Tag, an dem die öffentliche Debatte vom Machtkampf zwischen Jaroslaw Kaczynski und Mateusz Morawiecki bestimmt wird, ein politisches Geschenk. Je länger sich die PiS mit sich selbst beschäftigt, desto weniger Raum bleibt für die Probleme der Regierungsparteien. Gleichzeitig mahnen jedoch auch Stimmen innerhalb der K.O. zu Zurückhaltung. Manche halten es für klüger, den Konflikt beim politischen Gegner nicht weiter anzuheizen. Die PiS schwäche sich derzeit am effektivsten ohne fremde Hilfe. Die Sorge, sollten Koalitionspolitiker den Streit zu offensiv kommentieren oder sich allzu demonstrativ einmischen, könnte die öffentliche Aufmerksamkeit rasch wieder auf die Schwierigkeiten der Regierung zurückkehren. Das gilt umso mehr, als der Machtkampf in der PiS bereits jetzt einen der schwerwiegendsten Imageschäden der Regierung in den vergangenen Monaten überlagert hat. Die Debatte um das Gesundheitswesen und die Situation im Warschauer Südkrankenhaus. Für die Koalition dürfte dieses günstige Ablenkungsmanöver jedoch nur von begrenzter Dauer sein. Die größte Sorge richtet sich allerdings weniger auf den Zerfall der PiS als auf das, was daraus entstehen könnte. Vor allem Parteien, die um Wähler aus der politischen Mitte konkurrieren, befürchten, dass Mateusz Morawiecki versuchen könnte, sich als gemäßigteres, moderateres Gesicht der politischen Rechten zu präsentieren. Ein solches Szenario würde nicht nur die K.O., sondern auch dem Koalitionspartner, der Bauernpartei PSL, vor neue Herausforderungen stellen, schreibt die Wochenzeitung Prost. Die Menschen in Europa bleiben immer länger berufstätig. Das zeigen die neuesten Zahlen von Eurostat. Auch in Polen steigt die durchschnittliche Erwerbsdauer kontinuierlich an. Im Vergleich zu vielen anderen EU-Staaten liegt das Land jedoch weiterhin unter dem europäischen Durchschnitt, stellt Gazeta PL fest. Nach den Daten für das Jahr 2025 beträgt die prognostizierte Erwerbsdauer in Polen fast 36 Jahre. Der EU-Durchschnitt liegt bei 37,5 Jahren. Gleichzeitig hat sich die Erwerbsdauer in Polen in den vergangenen Jahren deutlich verlängert. Während sie 2016 noch bei 33 Jahren lag, beträgt sie inzwischen 35,9 Jahre. Das entspricht einem Anstieg um fast 3 Jahre innerhalb von 9 Jahren. Ein ähnlicher Trend ist in der gesamten Europäischen Union zu beobachten. Dort stieg der Durchschnitt im selben Zeitraum von 35 auf 37,5 Jahre. An der Spitze des Rankings stehen die Niederlande mit einer prognostizierten Erwerbsdauer von 44 Jahren. Es folgen Schweden und Dänemark. Auch Estland, Irland, Deutschland und Finnland überschreiten die Marke von 40 Erwerbsjahren. Am unteren Ende der Statistik liegen Rumänien, Italien und Bulgarien. Polen bleibt zwar unter dem EU-Durchschnitt, schneidet jedoch besser ab als die Schlusslichter des Rankings. Eurostat weist darauf hin, dass die prognostizierte Erwerbsdauer nicht mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter verwechselt werden darf. Der Indikator beschreibt vielmehr, wie viele Jahre eine durchschnittliche Person ab dem 15. Lebensjahr Teil des Arbeitsmarktes ist, schreibt Gazeta.pl. Soweit die Presseschau.
Die Presseschau zum Nachlesen sowie weitere Nachrichten aus Polen finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl. Besuchen Sie uns auch auf Facebook und auf der Plattform X. Und nun zu unserem Archivbeitrag. Vor 85 Jahren, im Juli 1941, meldete sich der polnische Franziskaner Maximilian Kolbe im deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz freiwillig, um anstelle des Familienvaters Franciszek Gajowniczek in den Tod zu gehen. Gajowniczek war nach der Flucht eines Häftlings gemeinsam mit 9 weiteren Gefangenen zum Hungertod verurteilt worden. Kolbe bot an, seinen Platz einzunehmen. Es folgt ein Archivgespräch von Joachim Czeczerski mit dem Publizisten Janusz Stitzner.
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für einen anderen hingibt. Dieses etwas abgeänderte Zitat aus dem Johannesevangelium prangte auf Denkmälern und Gedenktafeln, mit denen in Polen eines Mannes gedacht wird, der im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung stehen soll, des polnischen Franziskanerpaters Maximilian Maria Kolbe. Im Oktober 1971, von Papst Paul VI. Selig gesprochen, wurde er im Oktober 1982 von Papst Johannes Paul II. Auf die Altäre der gesamten katholischen Kirche erhoben, heilig gesprochen. Mein Name ist Joachim Czeczerski und vorbereitet haben wir diese Sendung zusammen mit unserem politischen Kommentator Janusz Stitzner.
Guten Tag.
Wer war dieser Mann und was hat er bis zu der Verhaftung gemacht? Was verbirgt sich hinter den Namen Niepokalanow und Ritter der Immaculata?
Raimund Kolbe, denn so lautet der richtige Vorname des späteren heiligen Maximilian, wurde 1894 in der Stadt Zduńska Wola geboren. Sie liegt etwa 40 Kilometer westlich von Łódź entfernt, heute fast in der geografischen Mitte Polens. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, gehörte sie zum russischen Teil des dreigeteilten Polen, das erst am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 nach 123 Jahren der Unfreiheit seine Unabhängigkeit wiederbekommen sollte. Kolbes Großvater väterlicherseits ist in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wahrscheinlich aus Böhmen nach Russisch-Polen eingewandert. In und um die Stadt Łódź oder Lodz, wie die Deutschen sagen, begann damals ein sagenhafter Aufstieg der Textilindustrie. Das Manchester Osteuropas war gerade im Begriff zu entstehen. Der bescheidene Wohlstand, zu dem es der böhmische Großvater gebracht hat, verflog wie ein Traum, als die große Krise der Jahre 1889 bis 1892 die Textilindustrie erfasste und die kleine häusliche Tuchfabrik der Kolbes geschlossen werden musste. Vater Julius und Mutter Marianna zogen mit ihren 3 Söhnen nach Łódź, dann ins benachbarte Pabianice. Der Vater wurde einfacher Fabrikarbeiter, die Mutter Weberin, dann Verkäuferin, später Hebamme. Der Familie ging es nicht gut. Die inbrünstige Religiosität der Eltern, der Kult Mutter Gottes, der den Kolbes über die schwere Zeit hinweg half, hat den weiteren Lebensweg des jungen Raimund eindeutig vorbestimmt.
Er war auf Maria, die Mutter Gottes, geradezu fixiert.
Wobei wir aus sicheren Quellen wissen, dass er den Eltern auch Kummer bereitete, weil er abends nie zur vorgegebenen Zeit nach Hause zurückkam. Zu groß waren die Verlockungen der Indianer und Versteckspiele mit Gleichaltrigen in Bretterlagern, stillgelegten Kleinfabriken auf Abfallhalden. Um die gute Stimmung der Mutter zu erflehen und sich nicht Strafen und Tadeln auszusetzen, betete er eifrig viele Male das »Gegrüßet seist du Maria« vor dem Altärchen mit der Gipsfigur der Gottesmutter im Wohnzimmer. Dort auch erschien ihm eines Tages die Mutter Gottes mit zwei Kronen in den Händen, einer weißen und einer roten, und fragte, ob er sie wolle. Die weiße bedeutete, er würde in Keuschheit durchhalten, die rote, er würde ein Märtyrer werden. Raimund wollte beide haben. Die Verehrung für Maria wird mit der Zeit seine Seele vollkommen beherrschen, zur Haupttriebkraft seines inneren Lebens und seiner ganzen Tätigkeit werden.
Es heißt, er war auch außerordentlich Mathematik und Technik begabt.
Das stimmt. Ohne diese Begabung und dieses Wissen, das er sich zumeist selbst angeeignet hat, und ohne sein unermüdliches Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten zum Ruhm der Mutter Gottes, wie er stets sagte, wäre die große Druckerei, der Radiosender, das Elektrizitätswerk und verschiedene andere moderne technische Einrichtungen, durch die das Kloster Niepokalanów berühmt wurde, undenkbar.
Raimund wurde Franziskaner.
Im Jahr 1907 erschienen in der Gegend von Łódź einige Franziskanerbrüder. Sie kamen aus Krakau, aus dem damals österreichischen Teil Polens, und wollten eines ihrer Klöster wiederbeleben. In den vorangegangenen Jahrzehnten haben die russischen Behörden nämlich alle katholischen Klöster in ihrem Teil Polens geschlossen. Nach den gewaltigen Unruhen des Jahres 1905 im ganzen Zarenreich und auch in Russisch-Polen haben die zaristischen Behörden eine gewisse politische Liberalisierung eingeleitet. Davon profitierten auch die Franziskaner und andere Orden, die ihre einst stillgelegten Klöster nun wieder betreiben durften. Raimund und sein Bruder Franciszek folgten dem Ruf der Franziskaner, die in ihrer Gemeindekirche ab und zu predigten, und gingen nach Lwów, Lemberg, also in den österreichischen Teil Polens, der damals den Namen Galizien trug, um in das Priesterseminar der Franziskaner einzutreten. Dort nahm Raimund den Ordensnamen Maximilian Maria an und von dort aus ging er 1912 zum Theologiestudium nach Rom. In Rom wurde er 1914 zum Priester geweiht.
In Rom auch hatte er das zweite, nach der erwähnten Muttergotteserscheinung, prägende Erlebnis seines Lebens.
Im Januar und Februar 1917 begingen italienische Freimaurer und Freidenker mit großem Aufwand zwei zusammentreffende Jahrestage, Geburt und Exkommunikation des Philosophen Giordano Bruno. Durch die Inquisition aus der Kirche ausgestoßen und vom weltlichen Gericht des Gouverneurs von Rom zum Tode verurteilt, wurde er im Februar des Jahres 1600 auf dem Campo del Fiori auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Kolbe sah in Rom große Umzüge vorbeiziehen mit Fahnen, auf denen Luzifer, also der Teufel, Erzengel Gabriel niedertrampelt, Umzüge, die in Sprechchören und in Flugblättern verkündeten, der Teufel werde im Vatikan regieren und der Papst werde sein Sklave sein. Solche antikirchlichen, antichristlichen Strömungen waren sehr stark im damaligen Italien. Von so viel Gotteslästerung tief erschüttert, beschloss der junge Franziskanerpater Maximilian Kolbe, eine Gemeinschaft zur Bekehrung von Sündern, Heretikern, Schismatikern, also zum Beispiel Protestanten und Juden, unter dem Schutz der Mutter Gottes zu gründen. Sie alle galt es für die katholische Kirche zu gewinnen. So entstand im Oktober 1917 die katholische Gemeinschaft mit dem Namen Gefolgschaft der Unbefleckten, italienisch Milizia Immaculate, die später in Polen unter dem Namen Rycerstwo von Niepokalanych, also die Ritterschaft der Unbefleckten, bekannt wurde. 1939 zählte diese katholische Gemeinschaft in Polen 750.000 Mitglieder.
Milizia, also Miliz, und Ritterschaft, das klingt sehr kriegerisch und kampflustig.
War es aber überhaupt nicht. Als Kolbe in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts mit einem enormen Elan daran ging, seine Idee zu verwirklichen, tat er dies nur mit friedlichen Mitteln. Gebet, Gespräch, Katechese, also Unterweisung, auch Religionsunterricht. Das bewusste Leben in äußerster Bedürfnislosigkeit und bewusster Armut war die Grundidee des Lebens im künftigen Kloster Niepokalanów. Der Name Niepokalanów, den sich Kolbe ausgedacht hat, kommt von Niepokalana, also die Unbefleckte, kann also ins Deutsche als Ort der Unbefleckten übersetzt werden. Der Armut gleichgesetzt war in Kolbes Leben der Gehorsam. Er verstand sich als eine Art Offizier der unbefleckten Jungfrau Maria, der mit inbrünstiger Überzeugung, Demut, Fleiß und Selbstaufgabe die Bekehrung verwirklicht.
Als Gelegenheitspassagier kam Kolbe mit einem Lazarettzug Anfang 1919 von Rom nach Krakow in das gerade seit wenigen Monaten bestehende unabhängige Polen. Wie stand er dazu?
Er machte aus seinem polnischen Patriotismus nie ein Hehl, überliefert ist von ihm die Aussage, wäre er während des Ersten Weltkrieges nicht in Rom, sondern in Polen, dann hätte er es ganz bestimmt nicht im Kloster ausgehalten, sondern würde, wie sein Vater Juliusz und sein Bruder Franciszek, zu den Legionen Józef Piłsudskis gehen, um für die Unabhängigkeit Polens zu kämpfen. Auch alle, die ihm in Auschwitz begegneten, berichten, er habe immer wieder wiederholt, es werde noch ein freies Polen geben.
In Krakow gründete er 1922 die Monatszeitschrift Rycerz Niepokalanej, der Ritter der Unbefleckten.
Er druckte sie dann in Grodno und später in Niepokalanów. 1939 erreichte die verkaufte Auflage dieser Monatszeitschrift etwa 800.000 Exemplare. Das ist eine gigantische Zahl, auch für heutige Verhältnisse. Während des Krieges gelang es ihm im Dezember 1940 eine einmalige Genehmigung für den Druck von 120.000 Exemplaren bei den deutschen Besatzungsbehörden zu erwirken.
Niepokalanów war Kolbes größtes Werk.
Ja, kommt darauf an, auf jeden Fall sein größtes irdisches Werk. Ab 1927 entstand in Niepokalanów nach und nach eine immer größere Siedlung von Holzhäusern und Baracken, insgesamt 1939 waren 46 Gebäude. 1939 war das auch das größte katholische Kloster der Welt mit 760 Brüdern und vor allem eines der größten katholischen Medienzentren jener Zeit überhaupt. Etwa 1600 Tonnen Papier wurden pro Jahr verbraucht für den Druck von 60 Millionen Exemplaren katholischer Zeitungen und Zeitschriften. Dazu gehörte ein sehr gut funktionierendes Vertriebsnetz mit einem großen LKW-Fuhrpark. 1938 wurde der Bau eines kleinen Flugplatzes für den Vertrieb der Zeitschriften in Angriff genommen, aber dieser Flugplatz wurde bis Kriegsbeginn nicht fertig. 1938 nahm auch das katholische Radio Niepokalanów den Sendebetrieb auf. Seit 1931 gibt es, und sie funktioniert bis heute, eine gut ausgerüstete Klosterfeuerwehr, die im Notfall auch nach außen ausrückt. Dazu kam ein eigenes Elektrizitätswerk, ein eigenes Bahnanschlussgleis, eine eigene Schmalspurbahn. Es war ein Hochleistungsbetrieb mit hervorragend ausgebildeten und hochmotivierten Fachleuten, die alle in Mönchskutten arbeiteten und einem von Askese geprägten Lebenswandel huldigten. Das alles war Maximilian Kolbes Werk.
Was geschah mit dem Kloster im Krieg?
Im September 1939 stellte Kolbe es allen Mönchen frei, zu gehen oder zu bleiben. Etwa 200 sind geblieben. Vertreter deutscher Besatzungsbehörden kamen immer wieder und nahmen sich von dem Klostervermögen, was sie wollten. Maschinen, Papier, Druckschwärze, den Fuhrpark. Den Franziskanern in Niepokalanów blieb nichts anderes übrig, als sich auf karitative Arbeit und Dienstleistungen für die örtliche Bevölkerung umzustellen. Sie reparierten Landmaschinen und Fahrräder, betrieben ein kleines Sägewerk, eine Schlosserei, eine Arztpraxis.
Wir haben bereits von der Verhaftung Kolbes berichtet.
Ja, und er und die anderen vier Brüder wurden am 17. Februar 1941 in das berüchtigte Warschauer Gestapo-Gefängnis in der Pawiastraße eingeliefert. Am 12. Mai wurde Kolbe mit einem 300 Männer zählenden Eisenbahntransport in Viehwaggons nach Auschwitz eingeliefert. Ab dann hatte er noch fast genau 2 Monate zu leben. Er hielt die Nummer 16.670.
Stammlager Auschwitz, was war das?
Das war das 1940 gegründete ursprüngliche Lager, in das zuerst überwiegend Polen eingeliefert wurden, auch teilweise etwas später russische Kriegsgefangene. Es diente vor allem der Vernichtung durch Arbeit, später auch durch grausame medizinische Experimente. Der furchtbarste Ort im Stammlager war der Todesblock. Dorthin wurden die Häftlinge eingeliefert, meistens polnische Intellektuelle und Widerstandskämpfer, die zur Liquidierung vorgesehen waren. Unten gab es einen Raum, in dem die SS-Leute alle paar Tage zu Gericht in Anführungsstrichen saßen, die Personalien der Häftlinge überprüften, die sich dann im benachbarten Waschraum nackt ausziehen mussten und dann direkt in den Hof vor eine Erschießungswand geführt wurden, wo ihnen ein SS-Mann ins Genick schoss. Allein am 11. November 1941 brachte Rapportführer Palitsch dort auf diese Art und Weise 151 Häftlinge um. Am 27. Mai 1942 zum Beispiel waren es 168, am 18. August 1942 56, am 28. Oktober 1942 280 Polen. So etwas passierte dort alle paar Tage. Ende 1941 entstand dann die Todesfabrik im benachbarten Birkenau, wo vor allem Hunderttausende von Juden ermordet wurden.
Wie war das Schicksal von Pater Kolbe in Auschwitz?
Als Pfaffe, wie die Priester von ihren Peinigern genannt wurden, wurde er einem Arbeitskommando zugeteilt, das die Aufgabe hatte, Baumstämme zu fällen, sie mit anderem Geäst durch sumpfiges Moorland zu schleppen, wo ein Zaun um eine Viehweide errichtet werden sollte. Das alles unter den unaufhörlichen Stockhieben der Kapos und der SS-Männer. Als Kolbe eines Tages unter der Last stürzte, massakrierte ihn Kapo Krott eine Viertelstunde lang mit Stockhieben. Die zwei Wochen Arbeit in diesem Kommando waren für Kolbe ein wahrer Kreuzweg.
Und wie verhielt sich Kolbe in Auschwitz?
Nach allem, was wir wissen, vorbildlich. Trotz der Auszehrung teilte er die kargen Essensportionen mit noch schwächeren Häftlingen, spendete Trost, versuchte so gut es geht, seelsorgerisch tätig zu sein. Und das war schwierig, nicht nur deswegen, weil es streng verboten war und äußerst diskret geschehen musste. Auch deswegen, weil viele Häftlinge in Auschwitz den Glauben verloren, fragten, wo ist Gott angesichts dieser Hölle? Kolbe musste oft ihren von Verzweiflung geprägten Zorn auch noch über sich ergehen lassen. Und wir wissen auch sehr genau, was damals vorgefallen ist. Kolbe trat mit Trippelschritten aus der Reihe, denn nur so konnte man die schwierigen Holzbantinen beim Gehen anbehalten. Eigentlich war das eigenmächtige Verlassen der Reihe in Auschwitz während eines Appells in Auschwitz gleichbedeutend mit dem Tod. Es war für die SS-Leute etwas Unvorstellbares, sie trauten ihren Augen nicht. Kolbe ging aufrecht wie ein Mensch, der seine ganze so lange geschundene Würde jetzt herauskehren möchte. Rapportführer Palitz schrie, was will dieses polnische Schwein? Kolbe antwortete gefasst auf Deutsch, ich will sterben für ihn. Er bat nicht, er forderte. Den SS-Männern stockte der Atem, so wird berichtet. Palitz fragte, wer bist du? Ich bin polnischer katholischer Priester. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Lagerführer Fritsch war so verwirrt, dass er Kolbe, das polnische Schwein, mit sie anredete. Warum wollen sie für ihn sterben? Er hat Frau und Kinder. Langes Schweigen, dann sagt Fritsch, gut. Er hat einem Häftling, einem Untermenschen, dessen Leben eigentlich nichts wert war, Recht gegeben. Das war der Triumph des Guten, Triumph der Menschenwürde über das Böse. Pater Maximilian Kolbe ist eines von etwa 100.000 polnischen Todesopfern von Auschwitz.
Das war ein Gespräch von Joachim Czeczerski mit dem Publizisten Janusz Stetzner. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia.
Wir hören uns.